Gaia, der Naturpodcast. Dein Begleiter für modernes Naturwissen, alte Bräuche und die Geheimnisse der Pflanzen. Ich bin Jenny, ausgebildete Naturpädagogin, leidenschaftliche Gärtnerin und zertifizierte Yogalehrerin. In diesem Podcast erfährst du, wie man sich wieder mehr mit der Natur in Verbindung setzt. Wir sprechen über essbare Wildpflanzen, Heilkräuter und ihre Geschichten, über Permakultur und den achtsamen Anbau von Lebensmitteln. Ich möchte meine Leidenschaft für alte Bräuche und Jahreskreisfeste mit dir teilen. Und weil Gesundheit nicht nur im Körper wichtig ist, sondern auch im Geist, geht es dir auch manchmal um Resilienz, Achtsamkeit und das, was uns auf einer tieferen Ebene nährt. Manchmal begleite ich dich alleine, manchmal sind inspirierende Gäste dabei. Menschen, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft für die Natur mit uns teilen. Gemeinsam entdecken wir Wege, wie wir die Wildnis nicht nur draußen, sondern auch in uns selbst wiederfinden können. Schön, dass du hier bist und nun lass uns direkt loslegen. Viel Spaß beim Lauschen. Willkommen zu einer neuen Episode von Gaia, der Naturpodcast und einer weiteren neuen Kategorie, die ich euch vorstellen möchte heute, nämlich Gaias Geschichten. Wie der Name schon verrät, geht es bei Gaias Geschichten um die Welt der Geschichten, Legenden und Mythen. Genauer gesagt, Pflanzengeschichten. Wir sprechen über die faszinierende Welt der Ethnobotanik und wie unsere eigene Kulturgeschichte untrennbar mit der Geschichte der Pflanzen verwoben ist. Über Traditionen, bei denen wir die Hintergründe schon gar nicht mehr wirklich kennen, und über die Jahreskreisfeste und ihre heiligen Kräuter. Gemeinsam entdecken wir die Weisheit der Natur, die sich in Märchen und Legenden offenbart, die uns seit Jahrhunderten begleiten und in denen das Wissen unserer Vorfahren lebt. Ja, und heute geht's um die wunderbare und magische Zeit von Ostara. Oder doch Ostern? Nein, ihr habt richtig gehört, Ostara. So heißt das Jahreskreisfest, welches die helle Zeit des Jahres einläutet. Und wenn ihr jetzt nur noch Bahnhof versteht, erkläre ich euch kurz, was es damit auf sich hat. Also vielleicht nochmal ganz von vorne. Es gibt ein sogenanntes Gesetz, das Gesetz der Polarität. Also so wie die Erde zwei Pole hat, gibt es im Universum immer zwei gegenseitig sich ergänzende Pole. Also Sonne und Mond, Yin und Yang, Mann und Frau, du verstehst schon. In der Spiritualität wird das Gesetz eher auch als Ausgleich gesehen. Alles im Universum ist ausbalanciert. Die Natur strebt immer nach einem Gleichgewicht. Es ist also ein ganz natürlicher Prozess. Leben und Tod sind miteinander verbunden. Auf den Tag folgt die Nacht. Die Gegensätze, auf die sich dieses Gesetz der Polarität bezieht, haben dabei immer einen identischen Ursprung. Also warm und kalt sind zum Beispiel beides Temperaturen. Und wie die zwei Seiten einer gemeinsamen Münze ist die eine Seite nicht besser oder schlechter als die andere. Es ist eine gemeinsame Münze aus zwei Seiten betrachtet. In der Natur gibt es kein Gut und kein Böse, einfach nur Sein. Menschen legen gerne persönliche Neigungen durch individuelles Bewusstsein in Sachen hinein und kreieren dadurch eine Wertung. Zum Beispiel im Yoga wird das weibliche Prinzip mit Dunkelheit, dem Mond, Ruhe oder Passivität verglichen. Stichwort Yin-Yoga. Manche Frauen fühlen sich dadurch getriggert. Dabei hat es eigentlich nichts mit dem Geschlecht der Frau zu tun und es darf auch nicht wertend gesehen werden. Jeder Mensch hat weibliche und männliche Aspekte in sich vereint. Zwei Seiten einer Münze. Früher waren diese Polaritäten in der Vorstellung der Menschen auch gar nicht getrennt, sondern es war eins. Und wenn man davon ausgeht, dass alles beseelt ist und nicht nur der Mensch, dann haben auch andere Wesen diese zwei Aspekte in sich vereint. Genau auch wie unsere große Göttin, die Urmutter, die Erde. Gott und Göttin schufen zusammen das Leben, gemeinsam. Ja, und auch die Erde hat eine helle und eine dunkle Seite, die wir teilweise auch als Jahreszeiten kennen. Das sind natürlich vier anstatt zwei, aber es gibt eine helle und eine dunkle Jahreshälfte. So, und die frühen Bauern kannten eben noch keine Kalender und hatten sich daher am Lauf der Sonne orientiert. Die Sonne gibt vier Kardinalspunkte im Jahr an. Einmal den Hochpunkt im Sommer, wo die Sonne auf ihrem Zenit steht, und im Gegensatz dazu auch den Tiefpunkt im Winter, wo die Nächte lang sind und die Tage aber nur kurz und die Sonne schwach ist. Und dann gibt es jeweils links und rechts quasi im Osten und im Westen Frühling und Herbst. Da, wo die Tage und Nächte gleich lang sind, also die Tag und Nacht gleichen. ja, und dieses Wissen war natürlich super lebenswichtig für die frühen Bauern und Waldvölker damals, weil sie eben keinen Kalender hatten, der ihnen gesagt hatte, jetzt ist Säzeit, jetzt ist Erntezeit. Sie haben halt mit der Natur und mit dem Sonnenlauf gelebt und diese Tage waren sehr heilig für diese Menschen. Ja, und was passiert mit heiligen Tagen? Es bilden sich Feste drumherum. Aber dazu gleich noch mehr. Wenn man sich jetzt also dieses Jahreskreisrad oder dieses Jahresrad vorstellt, dann ist es ein runder Kreis und in der Mitte ist ein Kreuz oder ein Pluszeichen. Das sind die vier Kardinalspunkte der Sonne. Dieses Kreuz wurde noch einmal geviertelt und die Mondfeste sind dazugekommen. Man weiß jetzt nicht genau, warum. Vielleicht, weil die Kelten alles super fanden, was so ein bisschen in between war. Vielleicht wollte man aber auch zum Thema Ausgleich den Mond und seine Aspekte ehren und nicht nur die Sonne und wollte deshalb auch Mondfeste feiern. Und vielleicht ist das der Grund, warum die sogenannten Kreuzvierteltage entstanden sind. Ja, das ist jetzt nun das große Jahr, ein großer Kreis mit 8 großen Jahreskreisfesten. 4 Sonnenfeste und 4 Mondfeste. Und das soll jetzt erstmal an dieser Stelle als Hintergrundwissen reichen. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine eigene Folge. So, jetzt aber erstmal wieder zurück zu unseren Festtagen Ostara und Ostern. Ja, und auch wenn sich die Namen Ostara und Ostern zwar ähneln und beide auch das neue Licht feiern, also die Heiden feiern das neue Licht der wiederkehrenden Sonne und die Christen das auferstandene Licht der Welt, aka Jesus. Also es handelt sich hierbei trotzdem um 2 ganz unterschiedliche Feste, die jeweils ihre eigene Geschichte und Bedeutung haben. Kurz gesagt, Ostara ist ein Sonnenfest im Jahresrad, was zur Tag- und Nachtgleiche gefeiert wird. Es markiert den Beginn des Frühlings und symbolisiert Wiedergeburt, das wiederkehrende Licht, beziehungsweise das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht. Ja, und unser heutiges Osterfest richtet sich nach dem Mondkalender. Trotz der Tatsache, dass das Symbol des Sonnenkreuzes bis weit in die Bronzezeit zurückreicht, war der Sonnenkalender zu dieser Zeit noch nicht erfunden. Das heißt also, zu der Zeit, als die Kirche festgelegt hat, wann und wie man Ostern feiern sollte, beziehungsweise das Fest von Jesus Auferstehung, war der Mondkalender noch aktuell und dementsprechend hat man auch Wert darauf gelegt, dass das Osterfest im Einklang mit dem Mondstand gefeiert wurde. Das heißt, Ostern fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. So, und das ist auch der Grund, warum Ostern immer nur am gleichen Tag stattfindet, aber nie am gleichen Datum, dass es ein beweglicher Feiertag ist. So, und wie passen jetzt Hasen, Eier und Jesus und die Kirche zusammen? Ja, gar nicht. Denn, ich habe es eben schon mal gesagt, es sind 2 Feste, die hier irgendwie miteinander verschmelzen, aber die nichts miteinander zu tun haben. Der Grund, warum wir Eier suchen an Ostern, beziehungsweise der Osterhase diese Eier bringt, hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern liegt eher in Traditionen, die in Ostara wurzeln. Es stimmt zwar, dass auch an Ostern die Fastenzeit gebrochen wird und das Argument, dass ich, man durfte keine Eier essen in der Fastenzeit, weil sie auch als Fleisch galten. Und in der Zeit, wo man keine Eier gegessen hat, haben sich natürlich viele Eier gesammelt. Und es gibt eine Theorie, die besagt, dass man die alten Eier rot gefärbt hat, damit man die alten von den frischen unterscheiden konnte. Und dadurch, dass sich in der Fastenzeit so viele Eier angesammelt hatte und an Ostern das Fasten gebrochen wurde, hat man dann viele Eier gehabt und hat damit quasi dann ja, Spiele gespielt und die verziert. Aber tatsächlich ist dieses Brauchtum noch viel älter. Das Ei war immer schon ein Fruchtbarkeitssymbol und ein Symbol der Erneuerung. Schon in frühen Fruchtbarkeitskulten gab es das. Auch in anderen Kulturen war das Ei als ein kosmisches Ei angesehen, also woraus das Universum hervorging. Zum Beispiel in der vedischen Tradition, das ist der Ursprung des Hinduismus, also schon sehr, sehr alt, symbolisiert das Ei das Erwachen des Lebens. Brahma, der Urgott, hat in der Gestalt eines Ganters, das ist eine männliche Gans, ein goldenes Ei gelegt, aus dem halt das Universum schlüpft. Und in Europa und darüber hinaus färbten Menschen auch schon in vorchristlichen Zeiten Eier und schmückten sie und verwendeten sie als Symbol für die Wiedergeburt. Ja, und was den Osterhasen angeht, gibt es mehrere Theorien. Hreda ist eine alte Wintergöttin, die abgebildet wird mit einer Art Ski und auch Hasenohren. Die Skier könnten als Symbol des Winters gedeutet werden und die Hasenohren schon als Symbol des beginnenden Frühlings. Und der Hase ist natürlich auch ein Symbol bzw. ein Tier, was sehr für Fruchtbarkeit steht. Und Fruchtbarkeit wiederum für den Frühling und das neue Leben, was hervorkommt. In der irischen Folklore gibt es ein Wesen, Pooka, was man so ein bisschen sich vielleicht als Prequel von Donnie Darko vorstellt. Ein in Ungnade gefallene Kreatur, die früher als Diener oder sogar Geliebter der Frühlingsgöttin angesehen wurde, aber jetzt so einen mysteriösen, schelmischen Ruf hat. Und das Besondere an diesem Wesen ist, dass es ein Gestaltenwandler ist und normalerweise halb Mann, halb Hase ist. Aber man konnte ihn auch in anderen Gestaltformen antreffen. Jetzt muss man das natürlich immer so sehen, dass die Kirche alle coolen Fabelwesen ein bisschen denunziert hat. Aber genau, das war auf jeden Fall auch ein Punkt, in dem der Osterhase vielleicht seinen Ursprung haben konnte. Die Gebrüder Grimm haben allerdings noch nichts vom Osterhasen gewusst. Das erste Mal, als der Hase als Begleiter von Ostara oder überhaupt mit dem Frühling in Verbindung gebracht wurde, war 1874 von Adolf Holzmann. Das ist ein deutscher Sprachwissenschaftler gewesen und der schreibt, dass der Hase wahrscheinlich ein heiliges Tier von Ostara war. Ja, und jetzt haben wir noch nicht geklärt, wie der Osterhase zum Ei kommt, beziehungsweise wie kommen die Eier in den Osterhasen? Ah, wie die Jungfrau zum Kind. Durch Magie. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die ihren Ursprung in einem ukrainischen Volksmärchen hat, die diesen Zusammenhang vielleicht aufklärt. Ostara und der weiße Hase. Tief in der Erde unter Frost und Stille schläft Ostara. Sie ruht den langen Winter hindurch, wartet, träumt auf den richtigen Moment. Über ihr wachen die Hasen, unsichtbar im braunen Gras. Ihre Augen leuchten, ihre Körper sind still. Sie sind Ostaras Wächter, verbunden mit Sonne und Mond und mit den Zyklen des Himmels. Und wenn die Sonne sich wieder der Erde zuneigt und ihr Licht zurückkehrt, dann wissen die Hasen, es ist Zeit. Zeit zu tanzen. Ein Tanz der Kraft, ein Tanz der Pflicht. Ein Tanz, der den Winter beendet und Ostara weckt. Mit ihr wacht das Land, das fahle Grau des Winters weicht dem satten Grün. Das Leben kehrt zurück, leise, aber bestimmt. Und wenn der Sommer kommt, zieht Ostara sich zurück, verschwindet in die Erde, bis die Hasen wieder tanzen. Aber was ist mit jenen Jahren, in denen der Frühling schier nicht kommen will? In denen alles friert und wartet? Nun, obwohl Ostara die Göttin der Morgenröte ist, soll es schon mal vorgekommen sein, dass sie verschlafen hat. Und in solchen Jahren liegt sie einfach noch im Bett und wünscht, die Hasen hätten einen Schlummerknopf. Es war in solch einem Jahr, dass sie sehr spät erwachte. Der Schnee wollte einfach nicht schmelzen. Eis hielt das Land gefangen. Als sie endlich erwachte, fand sie ein kleines Rotkehlchen, ein Weibchen, erschöpft und halb erfroren am Boden, reglos. Ostara spürte ihren Schmerz und mit der Zärtlichkeit einer Mutter hob sie das Vöglein auf. Sie hauchte ihr Wärme ein, Leben. Und der Tod wich. Und das Rotkehlchen schlug die Augen auf und sang, ein klares, helles Lied aus Freude. Und mit diesem Lied kam der Frühling. Ein warmer Wind erhob sich plötzlich und Ostara lächelte. Zwischen Göttin und Vogel war ein Band entstanden. Das Lied, die Wärme, sie teilten sich jetzt etwas. Ein Hauch Unsterblichkeit. Seitdem wandern sie gemeinsam durch den Frühling. Ostara und das Rotkehlchen, zwei Hüterinnen des Neubeginns. Ostara weckte das Land und der kleine Vogel sang. Mit seiner Stimme rief er die südlichen Winde, die die großen Vogelschwärme heimbringen sollten. Zurück in die Nester, zurück ins Leben. Ostara und das Rotkehlchen zogen gemeinsam durch die Jahrhunderte. Frühling für Frühling kehrten sie zurück, bis eines Tages jemand Neues ihren Weg kreuzte. Ein Hase, aber nicht wie die anderen. Kein scheues, zittriges Wesen, nein. Ein großer Hase, stark, stolz, furchtlos. Er wich weder Fuchs noch Falke aus. Und während sich die anderen Hasen vor Ostara verbeugten, hob dieser selbstbewusst seinen Kopf. Ostara musste lächeln, doch der Hase war nicht ganz so furchtlos. Als er den kleinen Vogel auf Ostaras Schulter sah, sein Herz schlug schneller. Etwas in ihm wusste, er liebte dieses Vögelchen und er wusste, egal wie, irgendwie würde er sie zu der Seinen machen. Er konnte es nicht länger zurückhalten und so begann er zu tanzen. Wild, mutig, voller Sehnsucht. Er sprang, drehte sich, hob in die Luft, ein Tanz der Liebe, nur für sie. Ostara lachte über sein Schauspiel, doch dann bemerkte sie das Rotkehlchen. Sie bewegte sich mit, nickte, flatterte, antwortete mit jedem Flügelschlag. Sie war verloren im Tanz, verbunden mit dem Hasen. Ostara spürte den Stich des Verlustes und trat dazwischen. Doch zu spät. Das Vöglein flog hinab, landete neben dem Hasen und begann ein neues Lied. Ein Lied voller Liebe, ehrlich und tief. Ostara wusste, was sie tun musste. Mit schwerem Herzen beugte sie sich zu ihrem alten Freund, küsste sie sanft auf den kleinen Kopf und als sie sich erhob, wirbelten Federn um sie herum. Wo der Vogel gesessen hatte, stand nun eine große weiße Häsin. In jeder Hinsicht dem Hasen ebenwürdig, ebenso stark, ebenso stolz. Im nächsten Jahr, als die Hasen wieder ihren Frühlingstanz tanzten, ging Ostara alleine. Die Welt blieb grau, der Frühling kam nicht. Ostara wanderte, ohne Ziel, ohne Freude. Trauer hatte ihr Herz umhüllt. Bis sie, ohne es zu bemerken, mitten in einer Versammlung von Hasen stand. Sie standen in Kreisen, einer im nächsten, und sie tanzten. Jeder Kreis drehte sich entgegengesetzt zum anderen. Und als sie Ostara sahen, bildeten sie einen Pfad, der zur Mitte führte. Dort stand der große Hase und die weiße Häsin. Beide lächelten voller Stolz. In einem Nest aus Federn und Stöcken lagen Eier, so groß wie kleine Häschen. Ostara sah hinab und eines begann zu wackeln. Es rollte, bebte, knackte und brach schließlich auf. Ein kleiner Hase, schneeweiß vom Näschen bis zum Schwanz, lag darin. Ostara hob ihn auf. Sein Fell streichelte ihre Wange. Sie lachte, zum ersten Mal seit langem. Die Trauer wich und sie tanzte. Ein Tanz der Erlösung und ein Tanz der Wiedergeburt. Mit jedem Schritt wurde nun das Gras grüner, der Saft stieg in die Bäume und die Blumen wagten sich hervor. Frühling kehrte heim. Ja, und ich finde, das erklärt ziemlich gut, wie der Osterhase zu den Eiern kommt und was das alles mit Ostara zu tun hat. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Eier und der Osterhase hat eigentlich nichts mit dem christlichen Osterfest zu tun. Da geht's um Jesus und die Auferstehung. Und Ostern hat nichts mit Ostara zu tun. Aber warum ähneln sich dann die Namen? Ostern wie Ostara gehen beide auf die Frühlingsgöttin Eostre zurück. Allerdings weiß man fast nichts über diese Frühlingsgöttin. Ihr Name lässt sich mit Morgenröte oder Dämmerung übersetzen und sie ist die Göttin des neuen Lichts. Was Sinn macht, weil das Licht kommt aus dem Osten. Die Sonne geht im Osten auf und mit der Sonne kommt auch das Heil. Eine andere Theorie ist, dass im frühen Christentum es zu einem Übersetzungsfehler gekommen ist. Ganz einfach. Die Woche nach Ostern hieß auf Latein Albae, was die Weißen bedeutet. Allerdings im Vulgarlatein hat man damals umgangssprachlich Morgenlicht oder Morgenrot dazu gesagt. Das macht auch insofern Sinn, weil momentan ja alles weiß blüht. Wenn ihr rausschaut, ihr seht die weiße Apfelblüte, die weiße Birne, Kirsche, Sträucher wie die Schlehe oder Kräuter wie Bärlauch oder die Knoblauchsrauke. Überall sieht man die Blüte weiß. Und weiß ist ebenso auch mit Neubeginn, mit Unbeflecktheit verbunden. Und auch das weiße helle Licht am Morgen. Also alles deutet im Prinzip auf Neu und Neubeginn hin. Ja, schöner Gedanke, aber leider in der B-Note abgelost, weil es gab diesen Übersetzungsfehler. Also eine Theorie zumindest. Das Wort für Albe, also Morgenrot oder Morgenlicht, wurde mit Ostarun, also dem germanischen Wort für Morgenrot, übersetzt. Und aus Ostarun entwickelte sich dann irgendwann mit der Zeit das Wort Ostern. Was auch für diese Theorie spricht, dass im keltischen Irland damals die Druiden auch die Frühlingstag- und Nachtgleiche gefeiert haben. Und dieses Fest hieß dort Alban Ayla, was übersetzt Licht der Erde bedeutet. Ja, und aus dieser Zeit stammt übrigens auch der Brauch von unserem Osterfeuer. Beziehungsweise es ist natürlich schwierig zu sagen, wo genau die Wurzeln liegen. Aber Fakt ist, dass damals die keltischen Druiden oder die keltische Kultur heilige Feuer an wichtigen Festtagen gemacht hat. So auch an der Tag- und Nachtgleiche, beziehungsweise dann umgewandelt an Ostern. Die Asche vom Osterfeuer ist dann später auf das Feld verstreut worden, damit das Licht das Feld sanft berührt und Fruchtbarkeit und Wärme auf den Boden bringt. Eine weitere Tradition, um die Felder fruchtbar zu machen, war die Prozession um die Felder herum. Also man ist sonnenläufig um die Felder gegangen mit Pferden. Pferdehuftritte sollten Glück bringen und die Erde fruchtbar machen und auch mit Lärm und Gesang. Das hat alles sollte dazu führen, dass die Felder halt fruchtbar werden. Diese Tradition lebt übrigens in der Osterprozession fort. Nur trägt man heute nicht mehr das Sonnenkreuz um die Felder, sondern hat Palmzweige, die an den Einzug Jesu in Jerusalem, in Jerusalem erinnern sollen. Dort hat man zwar mit echten Palmen und nicht mit Stechpalmen gewedelt, aber die Kirche hat damals gedacht, das merken die Bauern hier, merken die eh nicht. Wir nehmen einfach die Stechpalme und Judas. Ja, tatsächlich ist das Sonnenkreuz dem christlichen Kreuz gewichen. Aber dennoch, wir finden immer noch Zeichen der Urgöttin und dieser Urprozession in dem heutigen Osterbrauch von den Palmzweigen. Wir haben immer noch immergrüne Pflanzen, wie zum Beispiel die Wacholder oder die Stechpalme, Tanne, Fichte. Die Weide ist mit ihren Weidenkätzchen auch oft dabei und symbolisiert den Neubeginn. Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit ist auch im Haselstock erkennbar. Also die Hasel steht eigentlich immer für Fruchtbarkeit, weil der Haselstrauch auch so ein, also jeder, der einen im Garten hat, kennt, die sprießt und sprießt und man kann sie gar nicht aufhalten vor lauter Wachstumskraft. Und außerdem hat die Hasel auch immer noch etwas Übersinnliches. Also man hat früher gedacht, der Haselstrauch verbindet die Dieswelt mit der Jenseitswelt, mit der Welt, mit der Anderswelt, mit der Welt der Frau Holle, mit der Welt der Feen. Ja, und das Holz, aus dem das eigentliche Kreuz besteht, ist traditionell aus Holunder, aus geschälten Holunderzweigen. Geschält deshalb, weil man früher geglaubt hat, dass sich in dem Zwischenraum zwischen Rinde und Stamm astrale Hexenwesen verstecken könnten. Ja, und wer sich jetzt denkt, wie krass paranoid kann man sein, muss wissen, dass der Holunder ein geweihter Baum oder Strauch der Frau Holle ist. Ja, und die Frau Holle ist niemand anderes als die Großmutter des Teufels, herself, oder die große Urgöttin, die dreifache Göttin, die große Mutter. Viele Namen sind Frau Holle zugeteilt. Sie, Frau Holle hat als Frau Holle in unseren Märchen überlebt, aber eigentlich ist sie die große dreifache Göttin und wurde von der Kirche dann so ein bisschen degradiert zur Großmutter des Teufels, weil Großmütter können ja nicht wirklich schlecht sein, aber dennoch war die Frau Holle ja aus der alten Religion und irgendwo ja auch ein Dämon oder eine Hexe. Und demzufolge, weil man den Holunder mit ihr in Verbindung gebracht hat, weil sie quasi im Holunder gewohnt hat oder der Holunder Eingang in das Reich der Frau Holle war, musste man aufpassen. Nichtsdestotrotz hat die Kirche auch anerkannt, dass der Holunder sehr große Heilkräfte hatte. Das war man wahrscheinlich so ein bisschen im Zwiespalt und hatte den Holunder brauchen wollen, aber zur Sicherheit erstmal geschält, damit man nicht böse erwachend mit einem Astralwesen auf der Schulter oder so. Ja, und noch ein Kräuterbrauch um diese Zeit, kennen wir auch sicherlich alle, ist die Gründonnerstagssuppe. Also eine Suppe, die aus verschiedenen Frühlingskräutern besteht. Wahrscheinlich war das auch einfach praktisch, weil die Kräuter, man hat das halt benutzt, was vor seiner Haustür gewachsen ist. Aber die Natur ist recht schlau und hat das ganz clever gemacht, dass nach einem langen Winter die ersten Kräuter, die ersten essbaren Kräuter, die kommen, genau das ist, was unser Körper braucht. Vielleicht ist es auch evolutionstechnisch erklärbar, aber Fakt ist, dass diese Gründonnerstagssuppe nicht nur praktisch ist, weil sie direkt vor unserer Haustüre quasi in Produktion geht und wächst und wir da direkt ernten können, sondern es ist auch etwas, was uns gut tut, was unserem Körper gut tut. Und sie reinigt unser Blut, aktiviert unsere Organe und unsere Lebenskraft und ja, tut einfach gut und ist lecker. Es ist eigentlich auch wurscht, welche Kräuter reinkommen, welche Grünkräuter. Aber die Anzahl ist wichtig, weil natürlich ist 7 oder 9 irgendeine magische Zahl, sollte die Zahl der Kräuter sein, die in die Gründonnerstagssuppe reinkommen, sonst funktioniert es nicht. Wir können reintun. Zum Beispiel die Brennnessel. Viele mögen die Brennnessel nicht, aber es ist eigentlich die älteste Heilpflanze Europas und sie hat super viel Mineralstoffe, Eisen, total viel gutes Zeug. Sie stärkt dein Blut und entschlackt den Körper und er bringt einfach so die Lebenskräfte und Säfte wieder in Fluss. Dann der Löwenzahn ist super wichtig, super beliebt auch. Es ist ein total gutes Kraut für Leber und Galle und löst so ein bisschen die Stauung und fördert auch die Verdauung. Gänseblümchen könnte man reintun. Und den Girsch ist auch, es ist auch wieder so ein Kraut, was eigentlich keiner mag, aber total gesund ist. Und ja, es ist wirklich vitaminreiches Wildgemüse und schmeckt ziemlich gut auch. Also muss man einfach nur mal mutig probieren. Dann könnte man den Gundermann noch dazu tun. Ist entzündungshemmend und unterstützt Leber auch und die Verdauung. Der Spitzwegerich ist super, ist toll gegen Husten oder Reizungen und auch entzündungshemmend. Der Bärlauch ist ein natürlicher Blutreiniger und senkt sogar den Blutdruck. Antibakteriell, antiviral. Der Sauerampfer ist ein super Vitamin C-Booster und auch blutreinigend. Schafgarbe darf auf keinen Fall fehlen, ist ein ganz wichtiges Frauenkraut, ist hormonregulierend und krampflösend. Die Vogelmiere ist ein super Kraut für die Gründonnerstagssuppe. Es ist ein bisschen milder im Geschmack, aber sehr mineralstoffreich und auch entzündungshemmend. Knoblauchsrauke ist auch super. Schmeckt so ein bisschen nach Knoblauch, wie der Name schon verrät, aber es ja, schmeckt ein bisschen sanfter und man hat auch nachher nicht so eine also Ausdünstung. Genau, unterstützt die Verdauung, antibakteriell, schleimlösend. Das ist alles, was man will im Frühling. Und genau, und es wächst alles vor der Haustür. Aber solange du die Anzahl von den Kräutern beachtest, kann man auch wild rumprobieren. Man kann auch Gänseblümchen, Pimpernelle, Schnittlauch, Petersilie, alles, was man irgendwie Essbares findet, in die Suppe reintun und vielleicht auch austauschen und verschiedene Geschmacksrichtungen mal so ein bisschen erfahren. Man muss die Suppe ja auch nicht nur am Gründonnerstag essen, sondern man kann die ja auch an anderen Tagen auch noch mal in einer anderen Konstellation probieren. So, meine Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dieser Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, gemeinsam mit mir auf diese kleine Reise in den Jahreskreis und seine Traditionen zu gehen. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und empfehle ihn weiter an Freunde, Familie oder alle, die sich wieder mit der Natur verbinden möchten. Lass uns gemeinsam wachsen und Wissen lebendig werden lassen. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an. Dort findest du regelmäßig neue Impulse, Angebote und Hinweise auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Kräuterwanderung am kommenden Samstag. Alle Inhalte dieser Folge kannst du auch nochmal in Ruhe auf unserem Blog nachlesen. Und wenn du unsere Reise weiter begleiten möchtest, folge uns gerne auf den bekannten Social Media Plattformen. Alle Links und zusätzliche Informationen findest du wie gewohnt in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Folge wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao!